Im Jahr 2019 sind in ganz Kolumbien bereits über 50 soziale Aktivistinnen und Aktivisten ermordet worden. Indigene, bäuerliche und soziale AktivistInnen und vor allem Mitglieder der Nachbarschaftsräte sind Opfer dieser Mordwelle. Dazu kommt eine ebenfalls steigende Anzahl von Drohungen und Mordversuchen. Eine, die seit vielen Jahren mit diesen Drohungen leben muss, ist die Aktivistin, Lehrerin und Frauenrechtlerin Marta López. López wurde vor bald 30 Jahren zum ersten Mal vertrieben. Mehrmals blickte sie in den Gewehrlauf eines Paramilitärs. Doch bis heute hat sie überlebt. Hier ist ihre Geschichte.
Mein Name ist Marta López Guisao.
Ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Kongresses der Völker. Außerdem bin ich Lehrerin bei Asocinchas, einer Organisation von afroindigenen Frauen im Chocó.
Schon 5-mal haben Paramilitärs versucht, Marta López umzubringen. Seit 2002 gilt sie als militärisches Ziel. In Kolumbien ist das ein Todesurteil. Trotzdem sagt sie:
Ich werde nicht schweigen. Ich werde nicht aufhören zu lachen. Ich werde nicht aufhören zu kämpfen. Ich werde nicht aufhören, meine Rechte einzufordern. Ich werde nicht aufgeben.
Die 49-jährige Kolumbianerin sitzt in einem schmucklosen Raum. Das wettergegerbte Gesicht, die etwas grauen, halblangen Haare, das blaue Kleid. Alles an ihr strahlt Würde und Entschlossenheit aus. Eine Kämpferin. Der Ort bleibt namenlos, denn ihr Todesurteil ist immer noch gültig. 1991 vertrieben Paramilitärs die Familie von Marta López Guisao zum ersten Mal aus Apartado in der nordkolumbianischen Region Urabá, Teil der Provinz Antioquia. López erzählt:
Meine Mutter lebte schon in Urabá, also kam ich nach dem Abitur 1987 auch dahin. Dort habe ich angefangen, in einer Stadtteilschule als Lehrerin zu arbeiten. Damals war die linke Partei Union Patriótica auf ihrem Höhepunkt. Aber damals kam auch die Gewalt nach Urabá.
Urabá war eine der am stärksten umkämpften Regionen im kolumbianischen bewaffneten Konflikt. Und das zivilgesellschaftliche und basisdemokratische Engagement der Union Patriótica war vielen Unternehmern und Politikerinnen ein Dorn im Auge. Mit Hilfe paramilitärischer Banden wurden tausende Funktionäre der Union Patriótica ermordet. Fast hätte es auch Marta López getroffen.
Tipo por ahí 10 de la mañana, cuando llegan como tres tipos a asesinar el presidente de la Junta Comunal.
So um 10 Uhr morgens kamen drei Typen zur Schule, um den Vorsitzenden des Nachbarschaftsrates umzubringen. Die kommen also, ziehen ihre Waffen und schnappen ihn. Ich springe auf und sie richten ihre Waffen auch auf mich. Er aber bittet darum, dass sie mich verschonen sollen und ihn nicht vor den Lehrerinnen und den Kindern umbringen sollen. Also nehmen sie ihn mit zu einer Plantage und erschießen ihn dort. Ein paar Tage später tauchen Flugblätter auf, in denen wir bedroht werden, weil wir die Mörder gesehen haben. So begann meine erste Vertreibung.
Daraufhin floh die Familie López Guisao, wie viele andere, in die Hauptstadt der Provinz Antioquia, nach Medellin, zweitgrößte Stadt Kolumbiens.
Wir kamen nach Medellin, wie alle Vertriebenen, ohne zu wissen, wo wir leben und wie wir überleben sollen.
Damals siedelten sich tausende Binnenvertriebene in den neu entstehenden Stadtvierteln an den Hängen von Medellin an. Viele der Vertriebenen organisierten sich, bildeten Komitees und gründeten schließlich ein eigenes Viertel, Olaya Herrera, knapp oberhalb des Bezirks Comuna 13. Marta López, ihre Schwestern und ihre Mutter halfen mit, das Viertel aus dem Nichts aufzubauen. Hilfe vom Staat gab es keine, denn das Viertel war, wie so viele, illegal. Weder Stadtverwaltung noch Polizei ließen sich blicken. Deshalb organisierten sich die SiedlerInnen in Nachbarschaftskomitees und planten ihren eigenen Stadtteil. Wo werden die Straßen gezogen? Wo kommen die Häuser hin? Noch heute schwärmt López davon, wie sie mit den neuen NachbarInnen alles gemeinsam organisiert und aufgebaut haben.
Se sacaron los lotes en donde iba a quedar el colegio, donde iba a quedar la iglesia, pues todos los lotes sociales, el parque, las canchas, la guardería.
Wir haben die Grundstücke abgesteckt, den Platz für die Schule bestimmt, die Kirche, den Hauptplatz, den Kindergarten. Die kleinen Holzhäuser haben wir gemeinsam gebaut. Heute haben wir im Haus von Juan gearbeitet, morgen im Haus von Pedro, bis schließlich der ganze Block fertig war. Vom Start war nichts zu sehen. Wir haben die Treppen und Wasserleitungen selbst gebaut. Das Viertel war sehr gut organisiert.
Marta López baute natürlich die Schule mit auf und arbeitete wieder als Lehrerin. Ihre jüngste Schwester Alicia wurde Leiterin des Gesundheitskomitees. Ende der 90er Jahre wurden viele der Viertel in und um die Comuna 13 von Milizen der FARC, der ELN und der CAP dominiert, während die meisten anderen Viertel von Medellin damals bereits von den paramilitärischen Gruppen Bloque Cacique Nutibara und Bloque Metro kontrolliert wurden. Der Staat und die kolumbianische Armee versuchten nun, auch die Comuna 13 und die angrenzenden Viertel unter ihre Kontrolle zu bringen. Der damalige Gouverneur von Antioquia, Álvaro Uribe, und die Stadtverwaltung verkündeten, die Milizen zu vertreiben und so für Sicherheit sorgen zu wollen. Marta López erzählt die Geschichte jedoch anders.
Si algo hay que le preocupe al Estado colombiano.
Was dem kolumbianischen Staat Sorgen macht, ist diese starke Selbstorganisierung der Communities. Wenn eine Community politisch und sozial stark ist und sich selbst um ihre Rechte kümmert, weil es der Staat nicht macht, dann macht das dem Staat, den Behörden und der Bourgeoisie Angst. Denn sie fürchten dann, dass es einen Aufstand geben wird.
Vom Staat ungehindert konnten Paramilitärs nun Stützpunkte ober- und unterhalb der Comuna 13 aufbauen. Soziale Anführer wurden verfolgt, die ersten selektiven Morde begannen.
El discurso del señor Álvaro Uribe Vélez era, si acabamos con el agua, acabamos con el pez.
Álvaro Uribe formulierte seine Strategie so: Wenn wir das Wasser ablassen, stirbt der Fisch. Wir, die Communities, waren also angeblich das Wasser und die bewaffneten Gruppen der Fisch. Uribe meinte also, wenn wir diese ganze soziale und politische Selbstorganisation zerstören, bedeutet dies das Ende für die Milizen der ELN und der FARC in diesen Vierteln.
Gleichzeitig mit den Kontrollpunkten der Paramilitärs errichteten Polizei und Armee nun immer häufiger Straßensperren oder drangen in die Viertel ein. Am frühen Morgen des 27. Februar 2002 wurden an einer solchen Straßensperre 4 Jugendliche und ihr Taxifahrer gefoltert, verstümmelt und erschossen. Angeblich waren es GuerillakämpferInnen. Doch Marta López kannte die Jugendlichen gut. Es waren ihre SchülerInnen, 14, 15 und 16 Jahre alt. An jenem Morgen war sie bereits in der Schule, erzählt sie, als ein Kind weinend angelaufen kam und von dem Vorfall berichtete. Sie fuhr sofort zum Krankenhaus und traf dort die Eltern. Dann nahm sie der Arzt beiseite. López erinnert sich an folgenden Dialog.
Der Arzt sagte: Frau Lehrerin, kann ich Ihnen etwas anvertrauen? Ich: Was ist passiert? Er sagt: Was sollen diese Kinder nur angerichtet haben, dass sie auf diese Weise ermordet worden sind? Dabei ist doch das einzige Vergehen dieser Kinder, dass sie in einem armen Viertel leben, dort überleben und für ihre Rechte kämpfen.
Am 21. Mai 2002 startet dann die Operation Mariscal, in Kolumbien die erste groß angelegte Militäroperation im innerstädtischen Raum. Noch vor Tageseinbruch dringen etwa 1000 Polizisten und Soldaten in mehrere Stadtviertel der Comuna 13 ein, begleitet von Panzern, Maschinengewehren, Hubschraubern und einem großen Medienaufgebot. Über 12 Stunden lang schießen die Uniformierten auf alles, was sich bewegt. Die Bilanz: 9 Tote, erschossen von Sicherheitskräften, 3 davon minderjährig. 55 Menschen werden verhaftet. 3 Tage nach der Operation Mariscal kommen die Soldaten erneut. Diesmal mit maskierten Männern und in Uniformen ohne Abzeichen. Die Vermummten weisen die Soldaten an, welche Häuser sie durchsuchen sollen. Fotos, Ausweise und Unterlagen werden beschlagnahmt. Auch die Familie von Marta López ist betroffen.
In dieser Operation sind viele Leute verhaftet und Alicia ist.
Viele Leute werden festgenommen, auch meine Schwester Alicia, die die Krankenstation leitet. Sie wird festgenommen, weil ein Maskierter sagt, sie sei die Leiterin der Krankenstation, die die Verletzten versorgt. Vor den Augen ihres 3-jährigen Sohnes wird sie verhaftet und geschlagen. Sie wird wegen Rebellion angeklagt und erst nach einem Jahr wieder freigelassen.
In den folgenden Monaten werden die BewohnerInnen eingeschüchtert und leben im Belagerungszustand. Die Armee errichtet Straßensperren und übergibt junge Männer an die Paramilitärs. Oft verschwinden diese Männer daraufhin spurlos. Am 16. Oktober 2002 beginnt die dreitägige Operation Orion. Zwei Monate zuvor hat Álvaro Uribe das Präsidentenamt angetreten. Er hat die Wahl unter anderem mit dem Versprechen gewonnen, mit harter Hand gegen die Guerilla vorzugehen. Die Operation Orion ist eine Art Generalprobe für seine sogenannte Politik der demokratischen Sicherheit. Diesmal dringen 1500 Soldaten und Polizisten in die Comuna 13 ein, begleitet von Luftwaffe, Geheimdienst und Paramilitärs. Marta López ist in der Schule, als der Angriff beginnt.
En esta operación Orión, que hubo un bombardeo del aire, helicópteros.
Während dieser Operation Orion haben die Hubschrauber aus der Luft auf die Comuna 13 geschossen. Das habe ich selbst erlebt. An dem Morgen war ich mit den Kindern in der Schule. Wir lagen auf dem Boden, um uns vor den Schüssen aus der Luft zu schützen. Sie haben auf uns geschossen, als ob wir Kakerlaken oder Ratten wären.
Im Verlauf der Militäroperation werden 180 Menschen erschossen oder verschwinden spurlos. Doch auch nach dem Ende der Operation werden GemeindeaktivistInnen gezielt verfolgt. Dutzende Menschen werden verschleppt und tauchen nie wieder auf. Auch Marta López steht auf der schwarzen Liste der Paramilitärs.
An einem Montag sind die Lehrerinnen wie immer um 6:30 in der Schule, um die Kinder zu empfangen, als eine bewaffnete Gruppe ankommt, die sich nicht ausweist. Sie kommen mit einem Vermummten und fragen nach mir. Wo ist die Lehrerin Marta?
Aber López ist an dem Tag nicht in der Schule. Das Kollegium hat zuvor beschlossen, dass es für sie zu gefährlich sei. Trotzdem bleibt die Familie in den folgenden Monaten in Medellin, denn ihre Schwester Alicia ist noch immer in Haft. Die Familie muss immer wieder den Wohnort wechseln, wird immer wieder aufgespürt, erneut bedroht und muss wieder fliehen.
Uns war klar, wenn sie uns schnappen, dann foltern und töten sie uns. Deshalb haben wir uns Zyankali-Kapseln besorgt. Wir waren bereit, uns umzubringen, damit sie uns nicht foltern können. Viele von uns hatten damals diese Kapseln dabei.
Als Alicia nach einem Jahr Haft endlich freigesprochen wird, flüchtet die Familie sofort aus der Stadt. In den folgenden Jahren arbeitet Marta López in Bolívar, in Venezuela und mit afroindigenen Frauen im Chocó. Oft ist auch ihre Schwester Alicia dabei.
Alicia und ich haben uns sehr viel bedeutet. Von klein auf war sie immer in meiner Nähe. Wir waren selten getrennt. Wir haben bis 2017 politisch zusammengearbeitet. Sie war eine Kämpferin. Nachdem wir Medellin verlassen haben, sind wir 15 Jahre lang nicht mehr dorthin zurückgekehrt.
Erst 15 Jahre später, Anfang 2017, wagt sich Marta López mit ihrer Schwester Alicia zum ersten Mal wieder nach Medellin, um ihren noch dort lebenden Bruder zu besuchen. Doch nach wenigen Tagen, am Morgen des 2. März 2017, kommt ein Mordkommando in das Restaurant des Bruders und tötet Alicia mit einem Kopfschuss. Marta López ist noch heute fassungslos und für einen Moment weicht jede Entschlossenheit der Trauer, die sie noch immer quält.
Diese Todesstrafe war 15 Jahre später immer noch gültig. In dem Viertel, aus dem sie uns vertrieben haben, dort, wo sie uns zum Tod verurteilt haben, dort wurde meine Schwester erschossen. Als sie meine Schwester erschossen haben, dachten sie, sie hätten mich erschossen, die Lehrerin.
Ausnahmsweise gibt es in diesem Fall zwei Festnahmen. Einer der Täter wird im Februar 2019 für den Mord zu 40 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Und nach wie vor ist ungeklärt, wer den Befehl gegeben hat und warum.
Alicia wurde von Paramilitärs in einem Land umgebracht, dessen Regierung leugnet, dass es Paramilitärs gibt. Ich wünsche mir, dass der Staat und die Staatsanwaltschaft aufklären, wer die Auftraggeber sind, denn die Mörder haben Befehle ausgeführt. Von wem und warum? Was haben wir dem Land und den Communities damals angetan, dass sie uns zum Tod verurteilt haben und wir tatsächlich verfolgt und umgebracht werden?
López lebt nun an einem halbwegs sicheren Ort. Sie versucht, ihren Schmerz mit Meditation und spirituellen Ritualen zu lindern, die sie auch bei den Frauen in den Gemeinden anwendet, die ebenfalls unter dem Krieg leiden. Denn Marta López ist entschlossen, ihren Kampf nicht aufzugeben.
Ich werde nicht einknicken, sondern weiter als Menschenrechtsverteidigerin arbeiten. Und solange wir leben und sprechen können, werden wir laut sein. Denn wir sind die Stimme derjenigen, die zum Schweigen gebracht wurden.